Mit der Schutzzollagitation war Herr Preis im besten Zuge, wie wir aus einem früheren Kapitel wissen. Gar zu gern hätte er bei dieser Arbeit einen seiner Söhne benutzt. Er versuchte mehr wie 100 Mal, ihren Ehrgeiz aufzustacheln, indem er ihnen ihre kommerziell-politische Zukunft mit den brennendsten Farben ausmalte, aber alles war vergebens. Der Philosoph Daniel, der jedenfalls die Feder am besten zu führen wusste, war zu sehr über allen irdischen Dingen erhaben, als dass er sich dazu verstanden hätte, eine Abhandlung über Garn- und Eisenzölle zu schreiben. Wenn der lebendige Alte davon anfing und mit aller Ruhe seine Gründe nett auseinandersetzte, da machte der todernste Gelehrte schon in einer ersten halben Stunde der Konversation so tolle Sprünge, dass der eifrige Alte bald nicht mehr wusste, ob er sich krank lachen oder krank ärgern sollte. Gewöhnlich sprang er dann vom Stuhle auf, die Stirn voller Angstschweiß, die Fäuste fest ineinander gekniffen und erklärte der Haushälterin vor der Türe, der Daniel sei ein Esel und ein Schafskopf hinten und vorn, ein wahres Kind, ein Geck, ein Hanswurst, der nicht wert sei, dass man ihn mit der Splitte Holz vor den Kopf schlage. Daniel zündete in solchen Augenblicken ruhig eine Zigarre an. Mit dem liebenswürdigen Julius ging es dem Vater nicht besser wie mit dem unverständigen Philosophen. Julius hatte sich den Adam Smith in der Buchhandlung holen müssen. McCulloch, Sismondi, Ricardo, List und das Zollvereinsblatt vor allen anderen Dingen. Der Vater hatte ihm mit Stockprügeln gedroht, wenn er nicht alles durchstudiere und merke und nicht in Zeit von einem Monat den gründlichsten Beweis führen könne, dass er mit der ganzen Ökonomie so vertraut sei wie mit Cloran und Schiller und Uhland und mit den Aventures des Chevalier Faublas. War aber der festgesetzte Termin verstrichen und examinierte der Alte seinen Sohn, ob er den Adam Smith endlich widerlegen könne und ob es ihm möglich sei, für das Schutzzollsystem aufzutreten und ein Rundschreiben an die Herren Kollegen oder eine Petition an das Gouvernement zu entwerfen, ach Gott, da fand sich jedes Mal, dass der teure Julius wohl begriffen hatte, dass 2 mal 2 4 sei, dass es ihm aber im höchsten Grade dunkel war, wie man bei einem gehörigen Zoll auch wohl aus 4 8 und 16 machen könne. Gott ergeben faltete der Alte dann deine Hände und versicherte seinem Jüngstgeborenen, dass er ein Stockfisch sei. Zuletzt sollte dann auch August herhalten, bei dem der Alte in allen verzweifelten Fällen wider Willen seinen Trost suchen musste. August hatte wenigstens einen Begriff vom Handel und Wandel. Er war nicht verrückt wie der Philosoph und nicht zerstreut wie Julius. Mit August musste alles gelingen. Verständlich und deutlich setzte der Alte seine Pläne auseinander und, wenn er fertig war, da versicherte August jedes Mal, dass er alles trefflich verstanden habe und gern die Sache auf der Stelle zu Papier bringen wolle. In wenigen Stunden war dies getan. Der Alte ergriff das Manuskript und gab sich ans Lesen. Die Arbeit war rein und klar und so deutlich geschrieben, so ordentlich, so kaufmännisch, es war kein Zweifel daran, dass der Alte zufrieden sein musste. Beim Durchlesen der angeführten Fakta war dies auch der Fall. Sobald der Vater aber in das Räsonnement geriet, sieh, da verfinsterte sich plötzlich seine Stirn. Er trampelte mit den Füßen, rückte auf dem Stuhl hin und her, wirbelte und fluchte, und war er zu Ende, da riss er auch jedes Mal die Arbeit seines Sohnes in 1000 Fetzen. »Du bist ein kurioser Kerl, lieber August, du schreibst recht hübsch und verständlich, darin ist gar nichts auszusetzen, aber das sind ja gar nicht meine Ideen, was du da zum Besten gibst. Du schreibst wie ein Pastor, wie ein Philanthrop, du sprichst ja gerade für unsere erbittersten Feinde, du bleibst ja gar nicht bei der Sache, bei unseren Interessen. Ich glaube, du schwärmst, du bist mondsüchtig, du hast den Sparren. Heiliger Gott, beschütze mich vor diesem Sohne. August war zu sehr an die Redensarten seines Vaters gewöhnt, als dass er sich dadurch hätte verwirren lassen. »Was ich geschrieben habe, ist meine Überzeugung«, erwiderte er. »Ich kann nichts anders schreiben als das. Die Industrie ist eine herrliche Sache, aber die Industrie, wie sie heutzutage getrieben wird, ist verkehrt und grausam, und ich werde mich nicht dazu hergeben, Sachen zu verteidigen, die ich für schief und falsch halte. Es ist schon genug, dass ich noch praktisch in deinem Geschäft tätig bin. Ich habe meine Gründe dafür, dass ich es noch bin, aber ich werde nicht dazu auffordern, dass man noch weitere Etablissements nach dem jetzigen Stil ins Leben ruft.« Mit dieser Erklärung hatte August das Zimmer verlassen. Der Vater sah ihm verwundert nach. »Ist es nicht eine Schande, solche Burschen zu seinen Söhnen zu haben?« fragte er den Buchhalter Weber. »Ich verstehe eigentlich gar nicht, was dieser Narr meint. So viel ist aber gewiss, dass sein ganzer Witz keinen Schuss Pulver wert ist. Dieser Mensch schwärmt für die Menschheit. Haben Sie je so etwas gehört, Herr Weber? Er kann nicht einmal lügen. Gott sei bei mir, es ist zum Närrischwerden. Statt für Schutzzölle zu resonieren, nimmt er sich des Fabrikkindes in diesem Aufsatz an. Bei Gott, ich sehe es mit Schrecken. Der Mensch hat ein zu gutes Herz. Hol ihn der Teufel!«